Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist Verrückt, ein Podcast, der sich über alles mit Psych beschäftigt. Und ich habe gerade eine besondere Freude und Ehre. Ich bin nämlich zu Hause bei einem Schriftsteller, den ich von Anfang an im Hintersinn hatte, als ich diesen Podcast hier erfunden habe. Dieser Podcast soll sich ja mit den Höhen und Tiefen der menschlichen Psyche beschäftigen. Und insbesondere habe ich ja Leute zu Gast oder ich bin bei Leuten zu Gast, die selbst Erfahrungen haben mit all diesen Besonderheiten der Psyche. Und heute bin ich bei Simon Borowiak. Das freut mich sehr. Guten Tag. Moin, moin. Ja. Ich habe eine ganze Zeit lang die Alkoholsprechstunde in der Charité betreut und auch geleitet. Und wir hatten ja dann eben sehr viele Patienten, die Alkoholerkrankungen haben oder hatten, und wenn die sozusagen gefragt haben, haben sie nicht mal eine Literaturempfehlung für mich, haben wir immer das Buch ALK von dir empfohlen. ALK ist fast ein medizinisches Sachbuch, ist so der etwas, sag ich mal, kokette Titel. Du hast dich da schon sehr reingewühlt in die ganzen Zusammenhänge des der Alkoholabhängigkeit. Das geht eben auch in die Neurotransmitterebene. Es ist sozusagen der freundliche Ton, den du hast, wenn du schreibst, aber es ist schon sehr einfach, die Fakten alle zusammengetragen. Welche Funktion hatte das Buch ALK für dich?
Ich bin überhaupt drauf gekommen, über Alkoholismus überhaupt ein Buch zu schreiben im Zuge einer Langzeittherapie. Und da wurde man natürlich gefüttert mit der herkömmlichen Literatur, und aber auch mündlich war irgendwie nicht befriedigend, für mich befriedigend genug rauszuholen an Informationen. Also einfach die Aussage, das mag die Leber gar nicht, genügt mir nicht. Ich möchte gerne wissen, was die kleinen Männlein in der Leber, was sie da wirklich treiben, ne? Und wie es zustande kommt, dass da irgendwelche Ungleichgewichte oder Schäden und so entstehen. Und da bin ich auf den Bolzen gekommen, dann schreibe ich mir selber das Buch, das mich aufklärt, so ungefähr.
Ja.
Und das war dann auch wirklich mächtig Arbeit, ne? Ich musste mir ja erstmal, deswegen hat es auch so lange gedauert, also für meine Verhältnisse lange, weil ich eigentlich ein ziemlicher Schnellschreiber bin. Wenn erstmal der Punkt des Schreibens erreicht ist, dann plattert es eigentlich so in erster Fassung raus. Aber das war dann wirklich ein Jahr lang in Büchereien. Mit Internet war noch nicht so damals.
Wann ist das Buch entstanden?
Das ist 2005 entstanden. Also ich war noch nicht so internetreif.
Ja, das Internet hat sich ja sehr schnell entwickelt. Man kann sich, also meine Kinder zum Beispiel können sich gar nicht vorstellen, dass es Zeiten gab. Also sie denken dann, früher war das Internet langsam. Das ist so deren Vorstellung.
Ja,
ja. Ja, und dass es das nicht gab, ist so, damit bin ich so Dinosaurier für die oder so.
Ja, ja. Nee, und das waren eben so, also für mich noch relativ internetferne Zeiten. Daher bin ich dann immer mit schwerem Rucksack voller Literatur nach Hause gekommen, musste das erstmal in meine Rübe bringen, verstehen, und hab's dann eben übersetzt ins Menschliche, sozusagen.
Ja. Naja, klar, ich denke eben auch, dir fehlt ja das Medizinstudium und dadurch ist es natürlich immer noch mal schwieriger, weil man ja erst diese Grundlagen verstehen muss, bevor man dann das Abweichende von den normalen Vorgängen auch erklären oder sich selber auch erklären kann. So.
Ja, da kommt mir zugute, ich habe mal eine Zeit lang Jura studiert und von daher hatte ich so ein bisschen so wissenschaftliches oder sprödes Arbeiten drauf. Ne? Das war dann nicht das Problem, und auch meine Konzentrationsfähigkeit, sobald ich am Schreibtisch sitze, also im Privatleben ist sie nicht sehr, sehr gut, aber am Schreibtisch ist es so geballt, also das macht mir dann keine größere Mühe so.
Ja.
Aber es war eben sehr, sehr zeitaufwendig, das reinzukriegen und erstmal so, dass sogar ich es verstehe.
Ja, aber das ist, ich glaube, also deswegen habe ich dein Buch auch so gerne empfohlen, weil es eben und weil du eben immer, weil du, glaube ich, von Anfang an gesagt hast, Leute, ich schreibe das, ich bin alkoholabhängig und hier ist mein Buch so. Und das ist natürlich für die, also das finde ich verliert dem Buch immer eine besondere Legitimität. Also weil es dadurch eben nicht so ist, sozusagen hier ein Experte beschreibt dir mal, wie das ist, aber selbstverständlich ist der Experte abstinent.
Ja.
In einem abstrakten Sinne.
Ja.
Ich bin abstinent vom Patienten. Das heißt also, ich bin nicht so wie du, sagt man ja immer als Therapeut.
Ja.
Aber irgendwie so im Hintergrund denkt man auch immer, der Experte hat wahrscheinlich auch noch nie getrunken oder so. Also so ein bisschen tut man ja so.
Das kommt immer wieder auf. In den Gruppensitzungen, in Entgiftungen natürlich. Warum soll mir jemand, der in seinem Leben noch nicht einmal rotzbesoffen war oder noch nicht einmal auch nur annähernd entzügig, Wie kann der mir hier irgendwas erzählen? Ne? So, das ist natürlich ein ziemlicher Irrglaube, weil es gibt wirklich Menschen, die, also da habe ich die besten Erfahrungen gemacht mit echten Könnern ihres Fachs, die garantiert in ihrem Leben noch nie Jesus-mäßig ein Kleben hatten, eventuell nur mal leicht, aber die von so einer Empathie sind und so einer. Und ihre Fantasie ist auch groß genug, um sich vorstellen zu können, was für ein Elend sie vor sich haben. Und das, also das ist jetzt kein Argument gegen einen Suchttherapeuten, dass ich selber ja Alkoholiker bin. Und es hat mich während des Schreibens mal zwischendrin erwischt, als es darum ging, die Interna einer Entgiftung zu beschreiben.
Ja.
Da habe ich wirklich kurz überlegt, ob ich es nicht so beschreibe nach dem Motto, mein bester Kumpel war mal in einer Entgiftung, daher kann ich dies...
Du wolltest abstinent sein plötzlich.
Ich,
wollte, sozusagen abstinent als Autor.
Es ging mir ein bisschen das gegen Eitelkeit und gegen so, es ging so in Richtung muss ich das jetzt auch noch rauslassen, so die Hose runter, dass ich selber echt schon und auch noch mehrmals in der Entgiftung war, kann ich das nicht jemandem, einem Fiktiven
so,
in die Schuhe
schieben? Ach so, diese Art von Eitelkeit, also nicht sozusagen Angst vor Eitelkeit, sondern eher, kam dir eitel vor, damit zu prahlen, dass du...
Nee.
Du wolltest das nicht sein.
Ich wollte nicht, dass jemand weiß, dass ich auch mal in der Entgiftung war.
Ja, so ja, ungefähr verstehe. So.
Scham.
Ja.
Es war eigentlich Scham. Aber aber nach einer Weile habe ich mir dann gedacht, ja, scheiß drauf. Es ist nun mal, wie es ist. Und außerdem, warum soll ich mich da jetzt noch verbiegen? Es ist eh.
Was ich sagen wollte wegen dieser Geschichte, dass man sich wünscht, dass der Therapeut auch mal Jesus-mäßig einen Kleben hatte, es ist vielleicht auch so eine Phasensache, dass man in einer bestimmten Phase wünscht man sich das und in einer bestimmten vielleicht auch, ich würde jetzt behaupten, das mag jetzt irgendwie doof sein, aber reiferen Phase kann man damit eigentlich ganz gut leben, dass der Therapeut nicht schon mal Jesus-mäßig ein Kleben hatte, sondern dass man dann sagt, ja, der ist empathisch, der hört mir zu, der ist bei mir und es ist mir eigentlich egal. So.
Es ist eine Anfangsphase und es gehört eigentlich noch zur insgesamt Abwehr.
Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich finde das ganz, also ich stimme dem voll zu, ich hätte es jetzt komisch gefunden, das zu sagen, aber mir kommt es auch so vor, dass das irgendwie so eine Abwehr ist, weil man sich ja auch nicht von seinem Krebstherapeuten wünscht, dass der mal Krebs hatte oder so, also das würde man nie drauf kommen, also sondern man würde sich wünschen, dass der ein guter Krebstherapeut ist und dass er sich dazu ordentlich informiert hat,
Als ich alt geschrieben habe, das war ja gerade im Anfangsstadium von Transbehandlung.
Ja.
Und da hat dann, also ich habe überlegt, ob ich zugebe, dass ich selber auf Entgiftung war. Und der Verlag hat überlegt, veröffentlichen wir Alk unter Simone oder unter Simon? Sollen wir nicht doch nochmal Simone?
Und das war, aber das kann doch gar nicht die Entscheidung des Verlags sein, oder?
Nein, nein, deswegen haben sie ja gefragt.
Weil die Frage ist ja eigentlich, also jetzt mal so unter uns, die Frage ist ja relativ unverschämt. Also wenn du sagst, das ist das Buch von Simon Borowiak, dann ist das so.
Also er hatte damals natürlich noch nicht die anderen Papiere. Das war alles noch am Anfang.
Ja. Ja. Aber mein Verlag kontrolliert ja auch nicht meinen Personalausweis, um zu gucken, ob das wirklich der Name ist.
Nee, die
aber die Frage kam
Bescheid, auf. Aber die Frage kam auf.
Das ist krass.
Ob das nicht große Verwirrung bereiten würde und so. Und dann
klar.
Das war im Prinzip eine ziemlich große Entscheidung, weil es natürlich bedeutet hat, dass es nicht nur ein Alk-Outing meinerseits bedeutet, sondern eigentlich noch ein Trans-Zwangs-Outing hinterherzieht.
Ne? Mit der
Zukunft. Nur die andere Überlegung war, okay, ich könnte jetzt mein Leben lang weiter unter Simone veröffentlichen. Ich könnte keine Interviews mehr geben, dann fliegt sofort auf. Ich könnte keine Lesungen mehr machen. Dann ist Simone angekündigt und dann kommt unser eins auf die Bühne, ja, und dann alles fragt sich.
Ich bin der Bruder.
Ich bin der Zwillingsbruder.
Ich bin der Zwillingsbruder. Simone hat heute wieder She's a bit under the weather.
Ja.
Das wollte ich nämlich jetzt, ich wollte nämlich sagen, weil du so gesagt hast, ich habe überlegt, aus Scham oder so, soll ich das machen? Soll ich da auch sozusagen mich bekennen und sagen, ich bin alkoholabhängig und ich schreibe das jetzt nicht? Es wäre ja auch komisch gewesen, warum sozusagen schreibt, also jetzt nehmen wir mal, ich sag mal, red mal vom Worst Case, warum schreibt Simone Borowiak plötzlich ein Buch von jemandem, und es wäre dann halt tierisch untergegangen, also weil das wäre so, wäre ja als sehr artifiziell rübergekommen und dann hätte man gesagt, warum auch immer sie das getan hat. Aber gut, reden wir nicht drüber, da kommt vielleicht auch nochmal ein gutes Buch von ihr.
Ja.
Was ich nämlich sagen wollte, ist deswegen natürlich auch der Wunsch, mit dir heute sprechen zu dürfen. Du hast ja eigentlich eine der offen, also du bist ja der mutige Mensch, der eine der öffentlichsten Psychen Deutschlands hat.
Das, oh mein Gott. Siehst du das so? Ist das so?
Naja, auf so eine komplexe, zwangsweise Art. Also du warst eben, ich darf das so sagen, du musst sagen, wenn dich das nervt, aber also weil ich jetzt ja sozusagen die falsche Form benutze, aber du warst ja eine der erfolgreichsten komischen Autorinnen Deutschlands.
Wie so. Zippert gesagt hat, die einzige noch lebende Satirikerin.
Ja, also es haben viele von den Männern haben ja nette Sachen über dich gesagt. Mhm. Und auch Robert Gernhardt, ne? Du kennst die Zitate alle noch viel besser als ich. Robert Gernhardt hat dich ja als erster Simon genannt öffentlich.
Was ja
witzig ist.
Ja.
Und dann kam es zu diesem Buch, das war einfach das, womit du dich beschäftigt hast mit Alkoholabhängigkeit und der Entgiftung und irgendwie wie du aus dieser Scheiße rauskommst. Und dann kommt das Buch auch unter Simon Borowiak raus. Du machst ein großes Interview in der Brigitte, also einer sehr viel gelesenen, ein sehr viel beachtetes Interview, glaube ich auch, weil die Brigitte, die ist ja nicht eine Tageszeitung, die man dann am nächsten Tag dann doch wieder wegschmeißt, sondern die liegt ja rum, wochenlang überall, wird viel gelesen. Und damit ist natürlich irgendwie ja ein großer Teil deiner Psyche und dessen, was du erlebst und wie du dein Leben siehst und wie du dein Leben führst, und so bam, plötzlich ist das ja irgendwie so da.
Ich habe mich immer irgendwie offenbar eventuell dann doch selbst betrogen damit, mit dem Gedanken, dass okay, dann wissen die Leute, Alkoholiker, Transidentiker, aber kennen tun sie mich dadurch nicht.
Nein, es ist ein falsches Gefühl, sozusagen. Ja, es ist ein falsches Gefühl.
Ja.
Und vielleicht ist es auch, es ist auch irgendwie so, glaube ich, ein Problem, dass die Leute habe ich oft das Gefühl, alles falsch machen, wenn sie probieren, einen Autor oder einen Künstler zu verstehen. Weil der Trick ist ja eigentlich, dass man die scheiß Bücher liest oder dass man die scheiß Platten hört. Und dann weiß man eigentlich ja so viel darüber sozusagen. Und ob der daneben die Toilette pullert oder ob der sozusagen Katzen hasst,
Das ist unfassbar uninteressant.
Aber gut, bei dir ist es halt nochmal anders und nochmal viel interessanter, weil es ja eben dann nochmal so dieses kommt, dass dann eben plötzlich eben das Werk fortgesetzt wird unter einem männlichen.
Wenn ich nicht diesen Beruf gehabt hätte, hätte ich es gemacht wie die meisten von meinen Transkumpeln, die versucht haben, einfach in eine andere Stadt zu gehen und mit neuen Papieren einfach ein Leben zu führen, in dem das Wort Trans nie mehr fällt.
Na klar.
Nur die haben das durfte ich mal als miterleben so des Öfteren, die furchtbare Angst von dieser Leute vor dem Auffliegen.
Ja, klar.
Dass irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ey, das ist doch, sag mal, Evelyn, ey, wie siehst denn du aus, ne? So ungefähr. Und insofern hat mich eigentlich, also so ungern ich es gemacht habe, weil es mir auch, es ist auch eine Frage irgendwie von, ja, Scham und Ehre und Würde und es spielt ja eine Menge mit rein. Also was so ein Offenlegen da darstellt, ne?
Ja, ich finde es ja auch so gut, dass man heute Transidentität sagt oder so, weil so schon wie bei damals wie bei der Homosexualität immer wenn dass die Leute immer sozusagen so komische Sexualfantasien sofort entwickeln.
Das ist mein Haupt- und Magenthema und ich krieg sofort Adrenalin wie nichts Gutes. Der Begriff, die Begrifflichkeit Transsexualität. Derjenige, der das erfunden hat, gehört wirklich, also was der für einen Schaden damit angerichtet hat, auch auf Seiten der Betroffenen. In der Wahrnehmung der anderen, sexuell, den Begriff sexuell nimmt außer einem Sexualtherapeuten niemand aseptisch, nüchtern irgendwie klassifizierend wahr. Es ist immer mit Lüstre, ja? Es hat immer Konnotationen, saftige, bis hin zu schlüpfrig, frufru, ja, so in der Richtung. Und dann, Punkt zwei, es hat diese ganze Trans-Scheiße hat erst in zweiter, dritter oder siebter Linie mit Sexualität zu tun.
Wenn überhaupt.
Es kommt dann irgendwann.
Die Transperson, die ich kenne.
Sondern genau das Gegenteil.
Das geringste Problem von denen ist Ficken.
Ja.
Also um es jetzt mal so plump zu sagen. Also
es ist genau so. Das ist nicht das Problem. Die Hölle. Und es wird auch durch den Nachklapp sexuell, weil ansonsten wird es nur im Sinne von Orientierung gebraucht, homosexuell, pädosexuell, das ist dann, toll, dann transsexuell, dann stehen die Leute erstmal da und sagen, na, das werden ja Praktiken sein.
Ja, ganz was Schlimmes.
So.
Ja.
Das ist ja nur ganz
Sodom und Gomorra, wie man so schön sagt.
Das ist nur ganz bizarr, ne? Und es hat nichts damit zu tun. Ich habe mich immer beleidigt gefühlt, wenn jemand mich angesprochen hat als, sag mal, du bist doch transsexuell oder so. Ja. Ich empfinde das nach wie vor wie eine Ehrabschneidung. Außerdem ist es verniedlichend.
Ja.
Weil es ist ein solcher Höllenkomplex.
Ja.
Und du würdest niemandem, das ist schon fast zynisch. Das ist so zynisch, wie wenn man über einen Zuckerkranken dem sie wegen Diabetes schon beide Beine abgenommen haben, wenn du zu dem über den sagen würdest, der hat da so ein Törtchenproblem oder ein Bonbonproblem.
Ja, ja.
Das Trans für sich ist einfach eine solche Höllenfahrt und der Begriff transsexuell ist eine Beleidigung für jeden Transidentiker.
Weil Also ich kenne eben sehr viele, weil ich das in der Praxis sehr viel mache, mit transidenten Menschen sprechen, wobei ich eben auch denke, als es bei dir losging oder als dir das klar wurde sozusagen, es ist ja gar nicht so lang her, aber die Zeiten sind heute total anders. Also das ist heute doch noch mal viel akzeptierter, zumindest in Berlin. Es gibt sehr, sehr viel, also es ist ein sozusagen dimensionaler Anstieg von transidenten Personen, mit denen wir sprechen. Und natürlich hat sich auch sehr viel getan, sozusagen. Also dieser therapeutische, doch, es hat sich viel getan.
Ja, ja, ich hab,
also dieser therapeutische Ansatz, der ist zum Beispiel total verschwunden. Also dass man sagt, jetzt werden wir mal gucken, wie wir den heilen von dieser Fehlüberzeugung.
Ja,
das hat ja bei dir eine Rolle gespielt, oder?
Ich habe beides kennengelernt. Ich habe eine Gutachterin gehabt beim ersten Anlauf, die mich fast ins Grab gebracht hat.
Es war
ja
Psychiaterin.
Eine Psychiaterin angeblich.
Ja. Ihres Zeichens
Psychiaterin,
wie wir sagen, ja.
Was sie inzwischen. Ich hab später dann, da ich das Ganze dann wieder erwarten doch überlebt habe, weil nämlich aus diesem das ist eine Geschichte für sich, eine längere, die werde ich mal auf 500 Seiten irgendwie atmosphärisch abhandeln müssen, weil es so schwer zu erklären ist, was da alles schiefgelaufen ist. Und ich habe es dann später meinen echten Psychiatern und Gutachtern dann mal geschildert, was da gelaufen ist.
Also die hat probiert dich zu... Na, erzähl's.
Nee. Komm ich gleich.
Ja.
Die haben dann gesagt, die haben sich an den Kopf gegriffen und haben gesagt, Entschuldigung, der Begriff Kunstfehler wäre untertrieben. Ich weiß nicht, was die Frau da gemacht hat. Es war keine Behandlung, es war kein Gutachten, es war eigentlich Folter. Es war Streckbank. Und ich bin da nun hingekommen, also ich hatte nach der Erkenntnis, trans zu sein, die hat ja jeder trans irgendwann mal, diese Erkenntnis, habe ich etwa ein Jahr lang damit verbracht, zu überlegen, was ich jetzt mit dieser, was ich sie konnte.
Was mache ich jetzt
damit? Was sind die Konsequenzen? Die eine Konsequenz ist, ich lebe einfach so weiter wie bisher und nur mit dem Wissen, aber eben das übliche Leben, dann bin ich wahrscheinlich in einem Jahr tot, weil ich da schon, das war so ein absteigender Ast, so ein freier Fall in die Suizidalität, das war also noch bevor ich es wusste, ne? Die übliche Vorgeschichte von die übliche Höllenfahrt, ne?
Probier solche Begriffe zu vermeiden, weil ich gehe immer davon aus, dass wir natürlich viele Hörer haben, die keine Ahnung von der üblichen Höllenfahrt haben. Also ich habe davon so ein bisschen Kenntnis, zum Glück, der Podcast ist natürlich auch für Menschen,
das ist mein Problem Nummer zwei, dass ich gemerkt habe, ich habe am Anfang die Interviews auch gegeben, in der Hoffnung, irgendwas erklären oder begreifbar machen zu können.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Ich komme an meine sprachlichen Grenzen. Ich bin inzwischen so weit, ich werde die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, das irgendwann mal so aufzubereiten, dass auch ein Bio, wir nennen sie ja Bio, Wir
trans, es gibt so viele Begriffe.
Wir Trans-Leute nennen alle, die in ihrem,
ich verstehe schon,
in der richtigen Verpackung artgerecht geboren wurden, nennen wir Bio. Daher auch das große Hallo, als ich mal am Trans-Stammtisch vorgeschlagen habe, als wir zu Ende konferiert hatten. Und die Frage war, was machen wir jetzt? Gehen wir noch in die Kneipe? Und ich habe vorgeschlagen, gehen wir doch ein bisschen Bios klatschen.
Ja, das ist ein großes Problem in den Innenstädten Deutschlands im Moment, sind aggressive Transsexuelle.
Echt?
Nein, natürlich nicht.
Das wäre Bios-Klatschen. Wer weiß, in Berlin ist alles.
Was da alles passiert? Nein, lass das mal.
Jedenfalls im Zuge übrigens auch noch der Wut eines Transidentikers, der egal wie verarbeiten, nicht zu verarbeiten, denn Wut, weil Wut ohne Objekt, ne?
Ja.
Der,
Genau, also nee, weil,
aber wo hatte ich jetzt wieder geparkt?
Wir hatten geparkt bei diesem Thema der falschen Behandlung, in die du eingelaufen bist.
Genau, also ich überlege ein Jahr lang, ob ich mich nun
was mache töte ich jetzt damit
oder mich behandeln lasse.
Das hast du überlegt.
Habe ich ein Jahr lang beides in heftige Erwägung gezogen.
Wie wolltest du dich töten? Also entschuldige, dass ich das frage, aber. Also hast du da konkret, wurde es konkreter?
Ja, klar.
Ja. Naja.
Ja. Seit meiner Pubertät habe ich suizidale
Momente. Ohne dass es in der Pubertät sozusagen, ich habe verstanden, dass du keine glückliche Kindheit hattest?
Doch, eine glückliche Kindheit hatte ich. Das hat mich wahrscheinlich am Leben erhalten. Das ganze Elend fing an so mit 11, 12, als es in Richtung Pubertät ging.
Als dein Körper auch sozusagen sich verweiblichte?
Mir klar wurde, ich bin eigentlich jeden Morgen aufgewacht und hab mir gewünscht, dass irgendjemand an meinem Bett steht und sagt April, April.
Ja, das
es war okay, zugegeben schlechter Scherz, aber wir wollten dich nur ein bisschen foppen.
Für den so, Gag wollten wir das mal. Ich habe
Pointe war es wert.
Ich habe einen Transjungen, der hat zu seinen Eltern gesagt, lass uns doch mal zum Rewe gehen und ich würde auch gern so einen Penis haben, wie mein Bruder so. Ach, und dann der war halt so 4, 5 und so, und dann beim Rewe, es gibt natürlich auch viele andere gute Supermärkte, und da gingen die eben immer hin und kauften alles. Oh, wir brauchen Eier, dann gehen wir zum Rewe.
Ja.
Und dann hat er auch, er würde jetzt gerne mal zum Rewe und dann Penis kaufen.
Ja.
Wie sein Bruder.
Ja.
Süß,
ja.
Ne?
Ja.
Aber
das ist, in der Kindheit kann man das alles noch
es ist,
wegstecken.
Ja.
Also und sich einbilden, also dass alles noch seinen passablen Gang nehmen wird. Ja. Das wird sich schon noch so irgendwie, also.
Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen egaler in diesem Grundschulalter, ist es auch so ein bisschen egaler, ob man.
Naja, da fing es dann schon ein bisschen an. Zum Beispiel wurde ich gezwungen, in Nadelarbeit zu gehen, während die Jungs alle schön im Werken waren. Und die haben schöne Sachen da gebastelt, so aus Zwirnrollen, so Dinger, die sich selber so perpetuum mobile und sowas.
Und euch daheim hat man schon das Perpetuum mobile, also die Physiker behaupten ja, das gäbe es gar nicht, aber ihr habt das bei eure Jungs haben es im Werkunterricht gebastelt.
Unsere Jungs haben das geschafft.
Verdammt. Physik.
Das ist Oberhessen.
Ja, genau, man unterschätzt es immer, aber Perpetuum mobile können sie. Nee, deswegen sind die auch so gegen Windkraft, weil die sagen, die Jungs ein paar Perpetuum
mobile. Die haben viel bessere Lösungen in der Schublade.
Aber da ging es dann los
und in der Nadelarbeit hieß es dann, jeder bringt eine Puppe mit und die wird dann bestrickt und behäkelt und eingekleidet.
Damit konntest du nicht dienen.
Doch, ich hatte durchaus eine Puppe, ja. Die anderen Mädels kamen dann so mit riesen Präsentationspuppen. Ne? Ich hab Gott sei Dank so die kleinste Puppe der Klasse habe ich dann so mitgebracht, damit ich nicht so viel häkeln oder stricken muss. Und dann mussten wir dieses Scheißteil da einkleiden. Und dann bin ich, so viel zum Thema gute Kindheit und ich war ein so selbstbewusstes Kind. Es war unglaublich. Ab der Pubertät war ich nur noch verschüchtert und verstört, aber davor richtig selbstbewusst. Okay. Und bin dann bis zum Direktor, habe ich mich vorgekämpft und habe gesagt, ich möchte unbedingt in den Werken rein. Dann hat er gesagt, nein, das ginge nicht. Ich habe gesagt, warum nicht? Er hat gesagt, weil du ein Mädchen bist. Basta.
Wenn man den Satz in einem Drehbuch oder in einem deutschen Fernsehfilm sieht, dann würde man sagen, ja, so 1:1 passiert das eigentlich gar nicht, ja. Aber genau, es passiert dann so, ne?
Die Scheiße passiert 1:1 so.
Ja. Aber du verstehst, was ich meine.
Auch später mit der Gutachterin. Alles, das waren Sachen, wo ich einfach nur verblüfft davor stand. Und irgendwann als Trans bin ich davon ausgegangen, dass ich eh im Unrecht bin, weil alles spricht gegen mich.
Ja.
Alles spricht gegen, alle Indizien sprechen eigentlich gegen meine Wahrnehmung.
Und wenn Experten muss
der Fehler bei mir liegen und alle anderen wissen, sind komischerweise im Besitz des Wissens. Ich nicht, also deswegen mal auf kleiner Flamme hier, ja.
Ja. Und dann eben natürlich tragischerweise, beziehungsweise aus meiner Sicht glücklicherweise dann eben, ist es natürlich nachvollziehbar, warum du dann eben sagst, dann gehe ich halt aus dem Leben ganz raus. Also sozusagen, ich kenne mich ja mit meinem Leben gar nicht aus und das Leben, was ich hier offensichtlich zu leben habe.
Und das meinte ich mit Höllenfahrt und das und der Verniedlichung und das nie so wahrgenommen wird als ein wirklich Gesamtkunstwerk des Grauens.
Ja, ja.
Und das ist also mir zum Beispiel hat's mit Eintritt der Pubertät die Psyche eigentlich in Schuppentasche gelegt. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass ich noch am Leben bin, so ungefähr. Das ist inzwischen sind ja die Psychiater jetzt endlich so weit, dass sie anerkennen, zum Beispiel, weil es in der Symptomatik so verblüffende Parallelen gibt, dass der Eintritt der Pubertät für ein Transkind etwa vom ähnlichen Impact ist wie bei jedem Kind eine schwere sexuelle Gewalt. Dass das auf ein Kaliber ist und auf einer Ebene steht. Weil die Symptome ja auch sich so verblüffend ähneln. Das ist ja eine Sache, die ein Gutachten abklären soll, ob die Körperdysphorie des Kindes, ob das aus einem traumatischen Erlebnis stammt oder ob es nun trans ist und so, diese Geschichten. Ne? Also jedenfalls kurz, ich habe es so erlebt und komischerweise im Vorbewusstsein tatsächlich auch schon beschrieben, nämlich in Pawlows Kinder. Im Zuge von Pawlow ist mir überhaupt klar geworden, das mit Trans, ne? Da habe ich mich darauf hingearbeitet eigentlich. Und in Pawlow gibt es eine Szene, da beschreibt ein Junge als Erwachsener die Szene seines Missbrauchs. Und aufgrund dieser Beschreibung haben sich ganz viele Leute bei mir offenbart, die selber Missbrauch erlebt haben, nie darüber gesprochen haben und haben gesagt, mein Gott, endlich mal 1:1 beschrieben, den Missbrauch und wie es sich anfühlt und was daraus resultiert und es wäre so genauso, so stimmt's. Und alles, was ich beschrieben habe, war mein Erleben, das Erleben meiner Pubertät. Also insofern nochmal ein Beweis mehr, dass das in die gleiche Kategorie gehört.
Der guten Wahrheit halber möchte ich natürlich sagen, dass es schon viele Psychiater und die sich damit beschäftigen, so sehen, wie du es beschreibst. Es ist aber doch eine ganze Reihe von PsychiaterInnen gibt, die noch lange nicht dieser Meinung
sind. Da gibt's noch sehr viele. Also ich habe selber erlebt, dass mir ein Psychiater gesagt hat, nö, wenn es nach mir ginge, bekommen sie diese Behandlung nicht. Ich finde das wieder natürlich.
Ja.
Zum Beispiel.
Schön.
Einfach solche Geschichten.
Ich will jetzt nochmal auf sowas fragen. Also du hast die Pubertät, also diese körperliche Pubertätsentwicklung, dieses weibliche Programm, was dann abgelaufen ist, natürlich als total traumatisch erlebt.
Ja.
Und sagst aber, das hat trotzdem ja nochmal so lange, also nochmal 14 Jahre oder so, sagen wir mal so roundabout, gedauert, bis du dann dir klar warst, dass du transident bist.
Ja, ja, ich habe einen großen
Bogen. Sozusagen für mich eben sozusagen, dir ist klar, dass das falsch ist und dennoch findest du
die Lösung. Ja, aber ich kann es nicht benennen. Woher sollte ich die Information haben, dass es das gibt?
Ja.
Ich wusste nur, dass da irgendwas ganz groß, ganz grundlegend nicht stimmt. Und dass
aber mich du bist das, ja ein belesener
dass Mensch. Mich das quält. Ja. Und ich habe mich schon als Kind dann durch psychiatrische Literatur gelesen.
Ja.
Auf der Suche nach meiner Meise.
Ja, ist klar.
Und da, dank der Begrifflichkeit, dann tauchte natürlich damals noch kleiner Absatz,
ja,
nur kurz mal angerissen, ne, transsexuell, und ich sofort drumherum gelesen, weil ich gedacht habe, mit sexual will ich eh nichts zu tun haben, dieser Erwachsenen-Scheiß, mit dem will ich schon gar nichts zu tun haben. Also will ich das sowas auch gar nicht haben. Und habe immer genau um das rumgelesen. Ich habe alles Mögliche, ja, bei mir versucht zu diagnostizieren. Abschlägig, also musste sagen, nee, schizophren bin ich nicht, Borderline bin ich auch nicht. Was ist los? Warum dieser Dauerstress, ich frage mich, warum Transleute nicht als Dauerschmerzpatienten anerkannt werden?
Weil, aber wobei das natürlich auch jetzt sozusagen psychodynamisch hochinteressant ist, dass du da drum liest, also dass, ja, du sozusagen wie die Katze um den heißen Brei rumschleichst, ja, weil wenn du es gewagt hättest, da, ja, rein zu zoomen,
ja,
hättest du ja wahrscheinlich doch viele Sachen erfahren, die dir vertraut vorgekommen wären.
Jetzt bei nicht den, aus bei, der psychiatrischen Fach,
keine Ahnung,
bei Magnus Hirschfeld oder bei... Aus der Literatur, aus der Fachliteratur, der damaligen Fachliteratur schon gar nicht.
Ja, aber jetzt bei Magnus Hirschfeld oder ich das...
Naja, als 13-Jähriger an Magnus Hirschfeld zu
beraten. Ja, aber als 20-Jähriger.
Wäre russisch Roulette. Dann setzt ja irgendwann was ein, was der Versuch der Zwangsassimilation.
Ja.
Dann geht's ja eigentlich nur noch darum, irgendwie trotz dieser ganzen Scheiße irgendwie versuchen noch zu funktionieren. Da die Tatsache, dass mit diesem Trauma genau an dieser Schnittstelle in der Biografie, dass damit natürlich ich hab keine Pubertät gehabt, so wie andere. Es ist keine psychosexuelle Entwicklung. Es ist ein völliger Stopp.
Das Fiese ist auch daran, dass sozusagen, das finde ich so interessant, weil, so wie du es ja auch beschreibst, dass natürlich genau an der Stelle, wo die Pubertät einsetzen würde, passiert dieses Trauma. Es gibt es nur als 1:1 Timing. Weißt, ja, du, wie, du könntest jetzt sagen, es wäre günstig, wenn dieses Trauma dann wenigstens 3 Jahre nach dem Beginn der Pubertät einsetzen würde. Aber es geht eben nicht.
An dem Tag. Und als ich sagte Schutt und Asche, damit meine ich wirklich, dass ich die ersten Jahre, die andere dafür nutzen, so langsam erwachsen zu werden und in egal wie wirr und konfus es aussieht, irgendwo reinzuwachsen. Und ihre Sexualität, ja, auch zu entwickeln und sowas, dass ich diese Jahre damit verbracht habe, mit vor Verzweiflung erstarrt zu sein und möglichst nicht mich vor den nächsten Zug zu werfen.
Weil ich kann es jetzt nur aus sozusagen aus der Sicht eines Bios sagen, wie in deinen Schlägerkreisen. Ich meine,
da kennen wir nichts.
Ja, ich weiß, schlimm. Wir müssen ja, also ich muss ja auch erstmal mit meiner Sexualität zurechtkommen. Für mich war das ja auch krass.
Das ist für jeden krass.
Du denkst ja, was ist denn jetzt bitte los sozusagen? Also ich erkläre es auch immer, die vorpubertierenden Kinder zum Beispiel, die verstehen auch immer nicht, warum ihre Eltern getrennt leben. Die sagen immer, ja, die verstehen sich doch soweit ganz gut, und sind meine Eltern, ich würde gern, dass sie zusammenleben.
Ja.
Aber die postpubertären Kinder, die verstehen es, die brauchst du überhaupt nicht zu erklären, die verstehen es voll. Das hängt mit Sexualität tatsächlich zusammen.
Ja. Ja.
Und während aber du ja deine körperlichen Aspekte deiner Sexualität, die ja auch sozusagen durch dieses biologische Programm erlaufen, das ist ja für dich alles nur Trauma.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.
Ja, du hast ja überhaupt keinen Bock auf Sex, um es jetzt mal, während das ja genau das ist, was man ja in der Pubertät oft hat.
Ich hab schon, das Merkwürdige ist, dass die Libido doch davon abgekoppelt ist.
Okay.
Also eine Libido habe ich natürlich.
Ja. Aber wie kommt, wie soll man damit
klar? Aber was mit dieser Libido anstellen, aber es wird dann auch erstmal unwichtig, weil das pure soziale Überleben so viel Kraft abzieht.
Okay.
Das meine ich mit dem Punkt transsexuell, dass es mit Sexualität nichts zu tun hat. Da ging es um was ganz anderes. Da ging es um das Prinzip Leben.
Ja.
Mit anderen Menschen zusammenleben überhaupt. Das ist ein Grund, warum ich, das meine ich jetzt überhaupt nicht kokettierend, weil dafür ist es einfach zu, für mich zu lästig und zu schädlich und nach wie vor ein Problem. Ich bin nicht wirklich erwachsen geworden. Ich bin eigentlich ein 13-jähriger Frührentner, der ein Erwachsenenleben erlebt hat, aber den man so mit 12 oder so, stell dir vor, ein 12-jähriger wird gezwungen, jetzt sofort die Leitung eines mittelständischen Konzerns zu übernehmen. So ungefähr.
Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle sagen, dass, also bei einem sehr hohen Respekt, was ich habe, aber sozusagen dein schriftstellerisches Werk jetzt als mittelständischen Konzern zu beschreiben.
Aber das war meine einzige Überlebenschance.
Das Schreiben.
Du hast Schreiben und Musik.
Du hast Klavier gespielt, genau.
Ja, eigentlich bin ich ja von... Ich hatte jahrelang Schwierigkeiten zu sagen, ja, ich bin Schriftsteller. Habe ich mehr so vernuschelt,
ja.
Weil eigentlich hätte ich sagen müssen, gescheiterter Musiker. So, das. Aber das hat mich am Leben erhalten. Das waren meine einzigen, das waren die Konstanten, die mich irgendwie aufrechterhalten haben, dass ich diese ganze Wucht, die innen drin, dieses laute Dröhnen und Qual und so, dass ich das in diese Kanäle schießen
konnte. Du konntest dann sozusagen,
ich wäre entweder Amokläufer geworden, das habe ich immer wieder, das habe ich noch, dass ich an der Schreibmaschine saß und dachte, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde und hier quasi Amok diszipliniert durchknallen dürfte, dann wäre ich jetzt in der Fußgängerzone und würde um mich ballern.
Kennst du das Konzept des Amok? Das ist ja total interessant. Der Amok ist ja sozusagen in diesen, ich glaube, aus Malaysia kommt er, und da ist ja der Amok sozusagen ist als Konzept bekannt. Oh. Und das sind sozusagen Dorfgemeinschaften, und wenn der Herrscher dort sozusagen, wenn es übertreibt, dann spricht sich in der gesamten Dorfgesellschaft herum, er muss mal gucken, weil Amok liegt in der Luft. Und da muss der Herrscher eigentlich sich korrigieren. Und wenn der Herrscher das nicht gelingt, dann läuft ein Narr amok. Und das gilt auch als etwas, tja, das hätte man jetzt auch wissen können.
Ja.
Also wie ein ganz schlimmes gesellschaftliches Gewitter. Es kommen aber nicht so viele Menschen zu Tode. Und das Interessante ist, dass der Amokläufer, der, oder so wie wir ihn heute nennen, lebt danach außerhalb des Dorfs in einer separaten Hütte. Der wird mitnichten umgebracht. Es gilt sozusagen als, er gilt sozusagen als der Träger dessen, was wohl geschehen musste durch die schlechte Herrschaft. Also Amok ist super interessant.
Warum wird er abgesondert dann?
Wenn er, weil er ja schon
zwangsläufig Erfüllungsbedürfnis.
Ja, also es ist schon nichts Gutes, was er getan hat. Ne?
Ja,
also er ist ja schon komplett durchgedreht und hat da sozusagen Gewalt angetan.
Ja.
Der Dorfgemeinschaft, weil er wird weiter ernährt und so weiter.
Ja.
Also ich sag nur, also weil an der Stelle sozusagen, dass wenn du das so mit dem Amok erklärst, sozusagen, es gibt ein Buch darüber, aber was wirklich interessant ist, der, weil man gebraucht es so und ich habe mich dafür mal interessiert und Amok ist echt interessant, also und passt jetzt natürlich genau zu dem, zu deinem Wunsch auch sozusagen die Gesellschaft irgendwie in Haftung zu nehmen oder so, ja?
Ja, oder nicht in Haftung zu nehmen. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn auch nur der Hauch eines Begreifens oder Erahnens der Dimension da wäre, statt dieses Oberflächlichen. Es hat sich herausgestellt in vielen Gesprächen mit wirklich gebildeten, intelligenten Menschen, dass eigentlich das Wissen über Trans nicht über den Gehalt einer durchschnittlichen RTL-Doku hinausgeht, so, ne? Es ist auch eine gottverdammte Randgruppe. Warum soll sich damit jemand beschäftigen? Ich habe mich früher damit auch nicht beschäftigt, mit dem Thema.
Naja, bei dir ist es schon nochmal interessanter, weil ich meine, ich finde das schon natürlich extrem spannend, wenn du sagst, ich habe diese Kapitel entdeckt und ich habe dann drumherum gelesen. Ja, hängt auch mit deinem Unterbewusstsein zusammen. Davon bin ich schon überzeugt, dass du das auch nicht so wolltest, weil
ich wollte,
weil in dem Moment, wo du das weißt, oder in dem Moment, wo dir das klar ist, also du sagst ja, dann hast du es gewusst und dann hast du ein Jahr lang überlegt, bringe ich mich um oder nehme ich Hilfe oder Therapie dafür in Anspruch.
Selbst als ich es wusste, wollte ich es ja nicht.
Ja, ich habe niemand, ganz ehrlich,
wer will denn sowas?
Danke, das wollte ich sagen.
Das ist das Letzte, was man, wenn man jemandem wirklich sehr alles Miese und Schlechte wünscht, dann seinem schlimmsten Feind, dass er als Transkind wiedergeboren wird.
Ja, weil das ist auch das Absurde an dieser Ablehnung, dass die Ablehnung ja auch immer so impliziert, dass der Mensch sich das irgendwie so überlegt hat und
das,
so.
Das,
weißt du, also ja.
Es schwingt immer noch sowas wie eine Entscheidungsmöglichkeit mit.
Ja.
Zum Beispiel, meine Schwester hält es, glaube ich, bis heute für eine Art Marotte. Ist auch nie auf die Idee gekommen, nochmal so retrospektiv zu sehen, Gott, dass wie über welchen Zeitraum es mir wie scheiße ging und dass das eventuell damit zu tun haben könnte. Wie die meisten Menschen, wenn sie hören transsexuell, dann haben die denkt auch kein Schwein so weit, wie muss dein Leben bisher gewesen sein, ne? Sondern erst so, ach so, und dann hast du die Entscheidung getroffen und dann ist jetzt ja alles gut, ne, so ungefähr. Und da kriege ich dann natürlich, Augenblick, jetzt bin ich wieder irgendwie abgeschwiffen.
Bei diesem, dass ich sagte, dass die Gene...
Entscheidungsfindung, genau. Damit hat mich meine Schwester zwar auf die Idee gebracht, wie ich es drastisch, plastisch für jeden Bio verständlich auf den Punkt bringen kann als Analogie, aber es hat mir erstmal mächtig wehgetan, nämlich nach meiner großen OP, 12 Stunden, ne, hat meine Mutter dann völlig erleichtert, dass es mir so gut ging, meine Schwester angerufen, hat gesagt, und es ist alles gut gegangen, er ist noch wohlauf und bei Zwetschge, und meine Schwester sagte, muss ich wissen. Das hat mich so umgehauen, diese Hartherzigkeit, diese Herzlosigkeit. Und ich habe überlegt, was wäre das Pendant? Wie müsste die Situation sein, um meiner Schwester eine Antwort ähnlicher Härte geben zu können? Und dann fiel mir ein, sie hatte zweimal ein Hodgkin-Rezidiv.
Also schwere Krebserkrankung des Lymphsystems, ja. Mhm.
Ja, musste Chemotherapie und Bestrahlung. Und natürlich, ganz große Tragödie. Und dann fiel mir ein, dass wirklich das Pendant zu diesem, nach meiner 12-Stunden-OP, muss sie wissen, wäre, wenn sie nochmal ein Rezidiv hat und mir sagt, ich muss wieder zur Bestrahlung, und ich ihr sagen würde, musst du wissen. Das würde im normalen Kontext an Zynismus und Gemeinheit und Herzlosigkeit nicht zu überbieten sein, aber es haut genau so, ist es genau so, ist es
wo angekommen. Also, was ich sagen will, ist natürlich, ich ich glaube, ich verstehe dich oder so sozusagen so ein bisschen. Das ist ja schon immer so ein schwieriges Ding, sowas zu sagen. Aber ich will sagen, ich kann deine Position nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass wir von Anfang an von muss sie wissen sozusagen das Ganze auf so eine unangenehme, emotionale, ablehnende Ebene gehoben haben. Mhm. Ich weiß, was du meinst, aber das macht es auch schon alles nicht besser. Weil sozusagen das Problem deiner Schwester, dich zu verstehen, ist vor allen Dingen beruht darin, dass sie es nicht verstehen will. Und egal, was du ihr sagst, führt nur dazu, dass vielleicht bei gutem Erfolg du ihr auch eine reinwirkst. Ja, so wie sie dir eine reingewirkt hat, aber vermutlich ihre Bereitschaft, annähernd verstehen zu wollen, worum es geht, gar nicht steigen wird. Mhm. Ja, ich würde dir sozusagen, es ist auch egal, aber ich würde dir das Recht zugestehen, ihr auch eine reinzuwirken, nachdem sie die.
Will ich noch nicht.
Ich glaube nicht, dass man ihr das Verständnis erhöht oder so. Ich glaube, dass sie das nicht, das Problem ist, sie möchte es nicht verstehen und dann wird ihr das immer gelingen.
Ja. Vielleicht macht die Frage, wie das, warum das bei mir so hart angekommen ist, die Analogie aber zum Beispiel dir klarer.
Ja.
Das ist, und da habe ich dann gemerkt, dass die Analogie, es gibt, für ein Bio gibt es keine Referenzgefühle, was Trans angeht. Genauso wenig wie ich eine Ahnung davon habe, wie man sich als Bio fühlt. Ist mir erst später eingefallen, als ich immer gedacht habe, warum versteht uns keiner? Ich verstehe euch ja auch nicht.
Ich kann das ja auch nicht nachempfinden,
wie es sein muss, wenn man direkte Mann richtig gebürtig daherkommt.
Ich halte das, vielleicht bin ich da eben verstrahlter Psychiater, aber ich halte das eben für einen falschen Ansatz. Also ich halte das, ich muss nicht dein Leben leben, um dir empathisch gegenüberzustehen und zu versuchen, dich zu verstehen. Also sicher verstehst du bestimmte Aspekte meiner psychosexuellen Entwicklung nicht. Das wäre ja noch schöner, sage ich jetzt mal so doof.
Ja.
Und andersrum ist es ganz genauso.
Ja.
Aber deswegen muss ich dich nicht ablehnen oder deswegen muss ich nicht sozusagen deine Position prinzipiell in Zweifel ziehen. Und ich habe mit sehr vielen Transmenschen gesprochen oder sprechen können in den letzten Jahren. Und auch was du sagst, das denkt sich doch keiner aus. Witzige ist, dass ich mir mit allen Transmenschen bisher darüber einig war, dass sie sagen, Transidentität, Transsexualität, wie man so sagt, ist die bekloppteste Idee der Welt.
Ja.
Also obwohl ich das bin und ich möchte mein Leben sozusagen in Ordnung kriegen oder ich möchte eben meinen Körper angleichen, meinem Identitätsgeschlecht mehr, hätte es keiner für eine gute Idee. Man erlebt es nicht als ein Geschenk. Oh, Universität.
Um Gottes Willen.
Weißt du, wie ich meine?
Also, aber so wird's halt nur von einer Minorität wahrgenommen. Und dann meistens auch nur vom Fach. Personal sozusagen.
Aber darum,
Da gibt's ja noch.
Aber darum müssen wir uns eben kümmern.
Aber deswegen auch meine Analogie, die will eigentlich, ich will eigentlich nichts anderes als das Ende meiner Sprachlosigkeit begreifbar machen. Also dass es erahnbar ist, was da eigentlich abgeht. Und zum Beispiel, was Gutachterei angeht.
Ja, aber genau, ich würde jetzt gerne da nämlich auch weiterkommen, weil wir so ein bisschen schon eben zusammen sprechen können. Und das hat dann eine Weile gedauert so und du hast dann probiert, mir zu sagen, okay, irgendwie ist das ganz weit weg von mir. Ich erlebe meinen Körper nicht als zu mir gehörig eigentlich, aber ich probiere mich irgendwie einzupassen in dieses Leben oder also es gibt so eine
schlimmer, ich bin davon ausgegangen, ich bin völlig auf dem falschen Dampfer. Ich bin, und zwar in fast allem, deswegen strikte Trennung bei mir Privatleben und Arbeitsleben, in der Arbeit, deswegen kann ich auch besser schreiben als sprechen, glaube ich. Das ist der einzig sichere Ort, den ich auf Erden habe.
Ja.
Ist nicht wie in dem um 1900 gesungenen Lied, der schönste Ort, den ich auf Erden habe, ist die Rasenbank am Elterngrab.
Okay.
Nein, mein bester Ort ist vor der Schreibmaschine oder am Klavier oder beim Malen oder so. Da spielt der Rest dann plötzlich kaum noch eine Rolle. Da bin ich sicher. Mhm. Und selbstbewusst und so. Im Privatleben völlig verschüchtert. Und das kommt daher, dass ich irgendwann für akzeptiert habe oder einfach mich da reingesteigert oder das so als Faktum genommen habe, dass ich mich irre. I'm wrong, you are right.
Yes.
Und zwar alle anderen sind sowas von right.
Und was hast du gemacht oder wie hast du das dann
privat? Ich hab mich immer gewundert, warum mich eigentlich das normale Leben als Erwachsener so viel Kraft kostet.
Okay.
Mal abgesehen davon, dass ich nicht erwachsen war, deswegen kostet es halt mehr Kraft.
Ja, du hast eben eine Erwachsene gespielt sozusagen.
Ja, ja, genau. Und nicht nur eine Erwachsene gespielt, sondern auch noch eine erwachsene Frau.
Ja, ja, ich sage ja eine Erwachsene gespielt.
Das sind, genau. Das sind aber nochmal zwei Hauptkampflinien sozusagen,
ja.
Zwei Fronten.
Ja, ja, ja.
Und dann verging immer sehr viel Zeit damit, andere zu beobachten, wie sie sich verhalten, um selbst möglichst unauffällig da durchzukommen.
Wie macht man das richtig, ja?
Wie macht
man das?
Wie würde jetzt eine erwachsene Frau reagieren? Was sagt man in so einem Moment? Was sagt man jetzt? Was darf ich jetzt sagen?
So. Aber du hast ja dann irgendwann angefangen auch zu trinken. Also wir sprachen darüber,
ja,
so.
Ja.
Ist ja dann auch ganz schön schwierig, wenn man dann total besoffen ist. Also so Thema Kontrollverlust, ja, oder so. Das, du sprichst ja von Kontrolle gerade.
Ja, ja. Das ist, ich habe ein atypisches Trinkmuster dann entwickelt. Und zwar, ich habe ungeheuer lange Zeiten der Abstinenz. Sagen wir mal, die letzten 10 Jahre, vielleicht könnte man ein Jahr davon unter Strom einordnen. Oder ein halbes, ein Dreivierteljahr. Weil es immer so ist, ganz lange Abstinenz, zum einen durch Arbeiten, also Schreiben und Trinken, ist, hat bei mir nie funktioniert.
Hast du gesagt, ja. Also das habe ich gelesen, ein halbes Glas Wein geht nicht.
Geht nicht. Deswegen pro Buch sowieso schon mal lange, lange abstinent. Dann Trinken in Extremis, als Medikament statt Suizid. Das bedeutet, dass ich eben lang abstinent, in Krise, wie haubitzenmäßig mich 2-3 Wochen lang unter Dauerstrom setze.
Aber dennoch.
Und deswegen sind die Zeiten der alkoholischen Unzurechnungsfähigkeit, die sind übersichtlich. Und die habe ich dann irgendwann dann immer abgebrochen, wenn ich aus dem Gröbsten raus war, sozusagen.
Aber dennoch sozusagen, mir würde ja sozusagen für meine Frage 1 Minute reichen, wo du ja dann diese Kontrolle, von der du schreibst, also dass du ja immer probierst, eine erwachsene Frau zu spielen oder lange das gemacht hast,
ja.
Wenn du dann total die Kontrolle verlierst.
Das war Auszeit. Suchtbedingt. Das war Auszeit. Dann hatte ich auch ein Alibi, nicht funktionieren zu müssen.
Aber da warst du einfach ein besoffener Mensch sozusagen. Also da gab es jetzt nicht den Moment, dass du dann plötzlich gesagt hast, und eigentlich bin ich ein Mann, ihr Wichser Kontrollverlust.
Es ging darum, Welt, leck mich am Arsch, ich möchte nicht mehr da sein. Es ging nur um, ich hab nie getrunken, um irgendwie lustiger zu sein oder mutiger oder irgendwas. Es ging ums Abknallen.
Ja.
Es ging um Bewusstsein.
Hast du dann zu Hause getrunken?
Ja, ja.
Dann ist das ja nochmal, weißt du, ich stell mir vor, du sitzt in der Kneipe und
lässt dir den Stoff ranschaffen, ins Bett legen und hoffen, grauenvoll, dass ich nicht mehr aufwache.
Ach so, wirklich so direkt?
Ja.
Also das war jetzt nicht Suizid auf Raten, Abteilung,
nein, nein,
das war sozusagen,
nein, nein,
ich versuche mich mit, nein, Alkohol jetzt,
ja,
hier umzubringen.
Ja, ja, ja.
Und dann auch eine Enttäuschung, wenn du morgens aufwachst, jetzt so blöd gefragt?
Klar.
Ja, wirklich. Grauenvoll.
Ja, das ist übrigens nur ein Satz, den müsst ihr euren Psychiatern mal abgewöhnen. wenn sie einem einen an sich wasserdichten Suizid vermasselt haben.
Ja.
Man sogar noch schöne Nahtoderfahrungen hatte und sowas. Und dann in der geschlossenen aufwacht. Und dann steht einer im weißen Kittel am Bett und sagt zu einem, Sie haben so ein Glück gehabt. Diesen Satz mit dem Glück sollte man sollte den Sinn abdrehen.
Ich weiß, es wird jetzt zur Enttäuschung führen, aber meine Macht und Autorität über die Psychiater Deutschlands ist sehr beschränkt. Also es ist sozusagen nicht so, dass die regelmäßig bei mir zur Weiterbildung erscheinen und ich dann sage,
schade.
Leute, Blöcke raus. Es gibt jetzt hier also mal jetzt ein paar Sätze, die
ich hergehört.
Ich habe noch mal mit Simon gesprochen. Jetzt hört er mal kurz hin. Aber genau.
Auf dem Index steht, sie haben so ein Glück gehabt.
Und
wenn man geistesgegenwärtig wäre, als derjenige, der da liegt, würde man sagen,
aber nicht
wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von Glück.
Ja. Wobei man sagen muss, Simon, und das, man soll das ja wirklich, also tatsächlich ist es so, dass wir zum Glück sehr viele Menschen in Deutschland haben, die Suizide überlebt haben, und dass die Mehrheit von ihnen das auch sehr einverstanden damit ist, die überlebt zu haben, eigentlich ja, sozusagen
gehört,
auf lange Sicht
davon habe ich gelesen, da bin ich auch tolerant.
Und ich möchte sagen, also ich zum Beispiel bin auch sehr froh, dass du das überlebt hast. Ich freue mich, dass wir heute hier sitzen. Ich lese deine Bücher sehr gern. Es ist für mich, also deswegen ist es für mich ein Geschenk, dass es dich gibt und es ist schön und deswegen ist es auch allein schon also egoistisch möchte ich sagen, ich freue mich, dass du keinen Erfolg hattest und das finde ich schon auch wichtig, ja, also so, dass man, wir machen hier keine Werbung für Suizid, das finde ich falsch. Aber gibt es eine Frage, die du immer schon mal einem Psychiater stellen wolltest, die du jetzt mir stellen darfst? Und jede Frage ist zulässig, egal wie, also irgendwas, was du schon immer mal fragen wolltest und was sich bisher nicht ergeben hat in irgendwelchen therapeutischen Kontexten.
Was ich immer als sehr wundersames und ominöses Wort nur wahrgenommen habe, ist der Begriff Supervision.
Ja.
Was das für euch bedeutet und wie praktikabel das ist. Und also ich stelle mir vor, dass du nach so einem ganzen Tag voller heftiger Biografien und natürlich der dazugehörig bei dir synchron im Schädel stattfindenden Analyse des Ganzen, ja, und der Aufdröselung von Aktion und Reaktion und allem drum und dran. Und dann stehst du so quasi so richtig so beladen und besudelt da am Feierabend. Und wie viel geht eigentlich bei der Supervision wieder ab? Das würde mich mal interessieren. Wie das funktioniert.
Wenn nur ein Psychiater, ein PsychotherapeutIn natürlich keine Supervision macht, dann ist das eine zu viel. Das ist eine wichtige Notwendigkeit unserer Arbeit und wir besprechen da Fälle, an denen wir uns irgendwie festgehakt haben, Fälle, die irgendwie, wo wir nicht weiterkommen, Fälle, wo wir merken, ich entwickle hier Aggression. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Was ist da los sozusagen? Warum bin ich so sauer auf diese Patientin? Oder warum zum Beispiel auch interessant, auch wenig, worüber man wenig redet, weil es irgendwie so peinlich ist. Warum werde ich müde, wenn diese Patientin im Raum ist? Warum bin ich immer so schläfrig? Der Schlaf der Therapeuten, da gibt's so richtig auch ein Buch darüber, weil alles, was im Raum zu tun hat, wenn es um Therapie geht, sollte mit dem Patienten zu tun haben. Sonst ist es sowieso grundfalsch. Also sozusagen, es sollte jetzt nichts von mir kommen. Also so. Und in der Supervision bespricht man das und legt den Fall so dar und erklärt es so. Und ein erfahrener Therapeut, der Supervisor, beleuchtet diesen Fall noch einmal. Und wie ich Supervision zum Beispiel mache, ist, dass der eine übergibt den Fall an die Gruppe, an die Supervisionsgruppe. Und dann werden Sachfragen gestellt und danach darf derjenige, der den Fall mitgebracht hat, nichts sagen und die anderen diskutieren den Fall. Und das ist wahnsinnig interessant, weil zum Beispiel hatte ich einen Patienten, Schweigepflicht ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung und dieser Patient hat mich ratlos gemacht sozusagen, weil ich immer so nett zu dem war und der immer so ablehnend zu mir war. Und dann haben die das diskutiert, den Fall von dem Patienten, und ich bin stinksauer geworden, so sauer, wie der Patient immer bei mir war. Und dann habe ich das verstanden. So, weil das war so ein Patient, alle wussten immer und so und ich hatte so. Und dann dadurch sozusagen, dass habe ich verstanden, dass das okay ist, dass der Patient mich irgendwie auch so als nervigen Teil von allen empfindet. Und das hat zum Beispiel in dem Fall total den Durchbruch gebracht. Der Patient ist ein minderjähriger Patient, kommt sehr gerne jetzt zu mir. Ja. Weil ich freue mich voll, den zu sehen, und wir haben ein total gutes Arbeitsbündnis miteinander. Und ach so, und ich habe genau, und der Patient war immer so sauer und hatte immer keinen Bock mit mir zu reden und hat so die Arme verschränkt so. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du nicht reden willst, kannst du auch rausgehen. Und dann habe ich immer mit der Mutter gesprochen, die immer sehr redebereit war. Und dann habe ich in der Supervision ist mir klar geworden, dass das alles falsch ist. Und dann habe ich eben mit dem Patienten habe ich gesagt, du, das ist alles in Ordnung und so. Habe die Mutter kurz gefragt, ob irgendwas Wichtiges ist, und die war ganz enttäuscht, dass ich nicht mit ihr rede. Und der Patient war ganz begeistert. Und dann kam es zum Durchbruch.
Ja.
Also man, und das geht schon. Man nimmt dann und an einem solchen Fall lernt man natürlich auch schon vieles für, also es hat auch immer was Exemplarisches, so dass jetzt die, was weiß ich, 15 Fälle, die ich an so einem Tag sehe oder so, dass natürlich die, oder dann von Supervision zu Supervision mehreren hundert Fälle, die ich sehe, dass, aber ich lerne für alle.
Ja, ja.
So funktioniert das für mich zumindest. Und wenn man das nicht macht, dann sollte man überlegen, wie lange man den Beruf noch machen will, weil das ist wirklich sonst schwierig. Man braucht es.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Gutachterin Nummer 1 jemals an einer Supervision teilgenommen hat.
Ja, das Erstaunliche ist irgendwie auch, ja. Gutachterin, also vielleicht sollten wir sie Schlechtachterin nennen.
Das ist, wie gesagt, nochmal Thema für sich. Das war wirklich vernichtend. Ja. Da zehre ich heute noch von allem, was daran auch noch im, was es noch zur Folge hatte. Bis eben hin zu zwangseingewiesen, in Handschellen auf die Geschlossene gebracht werden. Völlig unbehandelt, weil ich ja nichts hatte. Ne? Also ich war der Einzige, der keine Tabletten bekommen hat und sitze da.
Aber wer hat die Zwangsbehandlung veranlasst?
Das ist nochmal Thema Nummer 2. Mein damaliger Mitbewohner, wir waren auf Papier miteinander verheiratet, aber der hat natürlich versucht, das Ganze zu hintertreiben, weil natürlich dann Scheidung und Trennung ins Haus stand und ich war der Ernährer sozusagen, also er wäre seines Wirtstiers verlustig gegangen und hat dann hinter meinem Rücken natürlich Politik betrieben. Bis hin zu, also unglaubliche Vorgänge, dass die Gutachterin nach einem Jahr so ein Gutachten, ich habe dann ja in Hamburg erlebt, wie ein fachlich kompetentes Gutachten läuft. Nämlich, ich unterhalte mich eine Stunde lang mit jemandem vom Fach und der sagt dann, ja, alles klar, ich schreibe das Gutachten, dann 4,5 Seiten, wo drauf steht, ja, Borowiak ist trans und führt keinen Weg dran vorbei. So, sie hat es geschafft, das über ein Jahr zu ziehen, hat dann immer gesagt, ja, dann sehen wir uns in 3 Monaten wieder, dann werde ich mal testen, ob sie nicht borderline sind. Irgendwann habe ich angefangen zu heulen, und der Endokrinologe hat gesagt, er legt erst mit den Hormonen los, wenn sie ihr Placet gegeben hat.
Das kann ich verstehen.
So. Ja.
Also vor allen Dingen, also weil der Endokrinologe ja vorher davon ausgehen muss, dass die psychiatrische Fachkraft nicht ihr Placet gibt. Völlig zu Recht, ne? Und dann sagt der Endokrinologe natürlich, ich kann jetzt hier nicht anfangen, wenn die Psychos sagen, das darf man nicht machen, ja.
Später hat mir ein Arzt erzählt, mit dem sie mal kurz über mich gesprochen, der mich auch kannte, der hat mir erzählt, sie hat gesagt, natürlich ist Borowiak trans, aber mich stört das Tempo, das er gerne hätte. Und sie hat mich wiederum so in dem Glauben gelassen, dass es immer auf der Kippe stünde, dass sie mir eigentlich nicht glaubt, so dass ich jedes Mal das Gefühl hatte, ich muss um mein Leben etwas beweisen, das war schlimmer als Kafka. Kafkaesk wäre Untertreibung. Dass ich da sitze und wirklich um mein Leben reden muss. Und das war daher die Krebsanalogie, dass jemand hinkommt und sagt, Herr Doktor, ich habe Krebs hier. Und dann sagt er, ja, erstmal Bilder. Müssen Sie erstmal beweisen. Irgendwo, lassen Sie mal ein paar Bilder machen und so. Und dann kommt er hin, ja, sieht aus wie Krebs, ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Warum kommen Sie erst jetzt? Der Krebs ist ja schon riesengroß. Warum kommen Sie erst jetzt? Wie alt sind Sie? 35, 40? Naja, jetzt mal, lohnt sich das jetzt überhaupt noch?
Stimmt. Ne? Für die 20 Jahre, die Ihnen blieben, wenn wir den Krebs heilten.
Ja. Ne? Also, aber das sind genau die Fragen, die einem bei einem Transgutachten gestellt werden. Beweisen Sie, dass Sie trans sind.
Sagen wir mal.
Sagen Sie, dann kommt die Frage, die gemeinste aller Fragen. Da hat man sich jahrelang zusammengerissen und selber gequält. Und dann kommt die Frage, warum erst jetzt? Und dann noch die Frage, jetzt nennen Sie mir, wie ist es um Ihren Leidensdruck bestellt?
Aber Simon, lass uns jetzt mal folgende Hoffnung doch haben, dass natürlich durch das Internet und die Informationsmöglichkeiten, die Transmenschen heute haben, sozusagen, ja, man nicht mehr zu solchen Gutachtern reihenweise geht. Ja. Also ich glaube, dass diese Erlebnisse sich stark vermindert haben.
Das hat allein schon die ganzen Transmannschaften hier so,
genau,
und Gruppen und so, die eine solch eine Hilfe waren. Ne? Mhm. Nur ich saß da eben, wie gesagt, damals ja noch 2000 noch gar kein Internet.
Nein, so ungefähr. Ja, na klar.
Und habe mich darauf verlassen, wenn ich in der Uniklinik Aachen an eine sogenannte Therapeutin gerate, dass die weiß, was Sache ist.
Das wird schon seine Ordnung.
Und ich war auch vorher zum Erstgespräch, Frau Dr. Brandenburg, die leider gestorben ist, eine wunderbare Frau, die auch auf dem Bereich Trans ganz, ganz viel bewegt hat und so eine warmherzige und wirklich, die hatte leider Gott keine Kapazitäten frei und hat gesagt, dann müssen Sie zu der Kollegin. Und als ich noch nicht zur Tür raus war, sagte sie noch so halb versonnen, ich glaube, sie können sich vertragen. Eigentlich hat da mein Instinkt schon gehupt, wie am Spieß, ne? So, was hat das zu bedeuten? Naja, und dann komme ich an diese Knallerbse da. Und die dann das ein Jahr lang zieht, dann gibt sie ihr Placet. Ich bin nach Hause gefahren und habe mir diesmal nicht in Abknallabsicht, sondern vor Erleichterung eingebrannt. Daraufhin hat mein Ex-Ehegespons alles angerufen, was mir noch bis zu dem Zeitpunkt an Freunden, Freundeskreis geblieben war. Und eine Freundin, in Anführungszeichen, Strafverteidigerin und daher rhetorisch brillant, hat dann auf sein Betreiben hin sich durchtelefoniert zu der Gutachterin, hat der die Hölle heiß gemacht, wie man jemanden mit Alkoholproblem, dem eine solche Behandlung jetzt zugestehen könne, mit dem Ergebnis, dass die Frau ihr Placet zurückgezogen hat, nach einem Jahr meiner Qual.
Ich meine, dass man in man muss auch sagen, dass sozusagen auf dem Weg dahin, was du jetzt gerade erzählt hast, sind ja einige Straftatbestände auch erfüllt worden. Ja. Also wenn mich jetzt sozusagen die Freundin von einer Patientin anruft, dann kenne ich ja die Patientin gar nicht. Also ist mir doch scheißegal. Also Schweigepflicht heißt doch, ich weiß gar nicht, also sozusagen, weil man ja immer ein paar reinlegt, kommen ja manchmal tatsächlich Leute auf Empfehlung zu mir.
Ja.
Wo ich immer so denke, wow. Und dann sagen die, ja, ich komme auf Empfehlung von so und so. Dann sage ich, ich kenne niemanden. Ja. Das müssen Sie auch verstehen, bitte. Ich kenne niemanden. Ja. Wenn Sie das sagen, in Ordnung, aber ich kenne keinen Herrn Müller und keine Frau Meier. Das
meinte ich mit Unglaubliches passiert tatsächlich eins zu eins.
Also man kann sich eigentlich nicht zu einer Ärztin durchtelefonieren. Das geht eigentlich gar nicht.
In diesem Fall hat's geklappt. Und dann hat mich diese Freundin in Anführungszeichen angerufen und hat mir gesagt, übrigens also, zwei Information. Erstens, deine Behandlung ist erstmal gecancelt. Zweitens, ich habe aber schon einen neuen Termin für dich bei ihr ausgemacht, bei der Gutachterin. In diesem Moment habe ich original mein Immunsystem zusammenbrechen hören. Und dann
zeitgleich war, der zweite richtige Suizidversuch meines Lebens, wer will es mir verübeln, ne? nach so einem, daran anschließend noch ziemlich viel, immer wieder so Drehtür.
Psychiatrie,
auch geschlossene und in der gleichen Zeit dann, da ja alles Finanzielle, so Miete und so, über mich lief und ich ja nun nicht den Überblick hatte und hatte auch noch Geld dann geerbt von der Tante. Und ich konnte mich um das alles nicht kümmern, also habe ich mein Ex-Ehegespons mit Vollmachten ausgerüstet. Ich habe nicht Hinz, irgendeinem an der Ecke herumlungernden Hinz, die Vollmachte gegeben, sondern eben jemandem aus meinem nächsten Umfeld, ne? Die wurden aber dann genauso hätte ich sie einem herumlungernden Hinz geben können.
Ja, denn
er hat dann wirklich alles auf seine, also meine Schäfchen in sein Trockenes gebracht. Ich habe noch versucht, mit einem Anwalt da wieder irgendwann später ranzukommen, aber war nicht zu machen. Ich habe ihn einmal gefragt, mit welcher Begründung bestiehlst du mich? Und dann war erst kurz Schweigen und dann die Antwort, das ist für meine Lebensleistung. Und das Ergebnis war, dass ich nochmal zum 10. Mal durchtraumatisiert und obendrein völlig ausgeplündert und beraubt, dann hier in Hamburg dann stand und dachte, okay, 2000 bis 2004 war Orkus, jetzt gebe ich der Psychiatrie noch eine Chance. Und wenn das jetzt nicht durchgeht, dann ist wirklich Finale. Also dann geht's nicht anders. Und dann erlebe ich hier etwas, was all diese 4 Jahre zu einem Pups werden lässt. Innerhalb von 3 Monaten. Erstens, Endokrinologe. Ich ihm geschildert, was passiert ist. Es war Anfang Dezember. Sagt dieser Mann zu mir, ich richte mich schon darauf ein, jetzt nochmal Maschinerie und Apparatur und alles. Und dann sagt er zu mir, dann wollen wir mal sehen, dass Sie vor Weihnachten Ihre erste Spritze bekommen.
Leck mich am Hintern. Da dachtest du, der spinnt.
Dann zum Trans-Stammtisch gegangen und gehört, diese und diese Leute seien sehr gute Gutachter. Echte Menschen. Durch Zufall hier am UKE in der Sexualforschung, Dr. Preuß hat einen Termin. Wir machen Gutachten. Ich schilder ihm das. Er hin und wieder wirklich, wirklich eine Augenbraue nach der anderen gehoben bei der Schilderung der Aachener Vorgänge und so. Und hat gesagt, ja, alles klar. Gutachten ist in Arbeit. Dann muss man ja noch einen zweiten Gutachten haben. Da war ich bei einem Emeritierten von der Sexualforschung. Genau das gleiche, der gleiche Vorgang, 1,5 Stunden Gespräch und er sagt, alles klar. Dann kam von jedem 4,5 Seiten klare Aussage. Und zu meinem großen Glück dann Doc Preuß, da habe ich dann den Mut zusammengenommen, als grundsätzlich verschüchterter Mensch, habe gefragt, ob er nicht auch noch Kapazitäten für Gesprächstherapie, weil er war so gut, also so ein echter Mensch und obendrein so belesen und so. Und dann hatte er tatsächlich, und jetzt bin ich seit 12 Jahren bei ihm. Und er hat mir am Anfang, er hat mich durch die Behandlung dann begleitet und hat mich in den ersten Jahren auch noch mächtig immer wieder doch regelmäßig, so ein suizidales Fahrwasser, das wird man auch nicht einfach so von einem Tag auf den anderen los.
Ist ja dann auch der zu hat so einer,
der hat
wie,
mich,
so ist ja wie zu so einer Gewohnheit, ja. Also so auch.
Nee, es ist als Notausgang dauerpräsent. Ja. Und hat mich dann auch wirklich, auch in den ersten Jahren, mächtig viel Zeit damit verbracht, mich vom Strick wieder runterzuknüpfen, ne? Und so. Und jetzt erst langsam kommen wir dahin, wirklich, jetzt lichtet sich für mich auch erst der Pulverdampf, was nicht nur was Aachen angeht, sondern was überhaupt meine Biografie angeht. Ich kann jetzt zum ersten Mal da noch mal hingucken, so an solche Punkte wie Pubertät, und deswegen, ich ärgere mich, dass ich so früh versucht habe, in Interviews irgendwas zu erklären. Ich bin eigentlich jetzt erst überhaupt in der Lage, das ein bisschen strukturiert rüberzubringen.
Naja, aber ehrlich gesagt, ich sag mal, ich glaube, dass du je früher, je besser. Insofern deine öffentlichen Äußerungen und dein Bekenntnis sicherlich Dutzenden von Menschen auch genau die Hilfe gegeben haben, die du damals gesucht hast. Also ich glaube, dass dein Trans-Interview jetzt eben in der berühmten Brigitte von sehr vielen Menschen gelesen wurde und sich sehr viel rumgesprochen und sehr viel, das hat schon sehr viel bewegt, auch in Deutschland. Insofern ist es besser, du hast früh was gesagt, wo du heute sagen würdest, ich würde das gerne noch mehr erklären, als wenn du dir 20 Jahre Zeit gelassen hättest, so wie Charles Darwin so am Ende seines Lebens dann die Evolutionstheorie veröffentlicht hat, weil er Angst hat vor der Kirche. Ich glaube, das hast du richtig rumgemacht. Wie gesagt, wir machen dann nochmal, wir sehen uns wahrscheinlich nochmal wieder, wenn du überhaupt mich hier nochmal herlässt. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, für die unglaubliche Offenheit. Das ist natürlich auch, ja, also das ist jetzt auch, war für mich auch sehr intensiv. Und es ist schön, dass wir sprechen konnten. Es ist schön, dass es dich gibt. Wir alle Hörer, die Hörer und Hörerinnen, die von dir mehr hören wollen, sollen mal deine Bücher lesen. Da gibt's ja ganz schön viele, ganz schön gute dabei.
Vor allem Pawlows Kinder.
Pawlows Kinder ist für da ist für dich so. Suff ist eigentlich auch, obwohl es auch sehr hart ist. So genau. Und lest mal einfach die Bücher von Simon Borowiak. Vielen, vielen Dank. Ich bin Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.